Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich auch euch von mir. Allen, die zugeschaltet haben, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Zuschauer, schön, dass ihr mit dabei seid bei diesem Sonntagsgottesdienst. Ja, heute betrachten wir das Thema, was uns alle früher oder später mal angehen kann. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Vergeltung, ja, es geht um Rache. Viele Wörter umschreiben dieses Thema. Und wie ihr seht, das Titelbild, Kinder, es spricht speziell euch jetzt vielleicht an. Kennt ihr diese beiden, ich nenne es mal Haustiere, Katze und Maus? Genau. Ich denke, es kennen sehr viele Kinder, wenn nicht alle. Tom und Jerry, es ist die meist ausgezeichnete Fernsehserie überhaupt. Und wenn man sich dann fragt, was verbindet diese beiden Haustiere, nenne ich sie. Es ist, ich nenne sie mal, die Hassliebe, oder? Ist es nicht so, wenn man die Sendungen sich im Fernsehen anschaut, ist das nicht so? Und solche Momente, wie dieses Titelbild hier zeigt, wo Katz und Maus so friedlich zusammenstehen und sich sozusagen in den Arm drücken, sind in dieser Serie ja sehr kurz, diese Momente. Ja, wir und unsere Kinder wurden mit diesem Thema Rache vor kurzem ganz deutlich konfrontiert. Hier seht ihr ein paar Küken, ein paar Vögel, die sind aus unserem Nistkasten zu Hause. Und da hat die Nachbarskatze, übrigens eine äußerst hässliche, aus beiden Nistkästen bei uns zu Hause die Elternvögel getötet. Die waren so fleißig dabei, den Nachwuchs zu versorgen. Sie kletterte dazu einfach auf die Dächer der Nistkästen und wartete, bis die Vögel ins Nest mussten. Und in diesem Moment musste die Katze einfach nur zugreifen. Und bis wir davon gemerkt hatten oder bis wir das mitbekommen hatten, waren Tage vergangen. Und so kam für die ersten 7 Küken jede Hilfe zu spät. Bei den anderen 9 Küken aber haben wir die Katze auf frischer Tat ertappt und mussten die Jungen von Hand aufziehen, was sich als sehr, sehr anstrengend erwiesen hat. Und an dieser Stelle großen Lob an meine Frau und die Kinder, die da mitgewirkt haben. Und wie ihr das Bild seht, dazu muss ich sagen, es geht nicht mehr allen Vögeln so gut wie auf diesen Bildern. Und als die Kinder das alles mitbekommen haben, wisst ihr, welche Reaktion es in ihnen ausgelöst hat? Sie sagten, sie dachten sich, das muss gerecht werden. Die Katze muss sterben. Sogar Kinder haben bereits diesen starken Sinn für Gerechtigkeit. Ist das nicht so? Liebe Jungscha, die ihr heute alle mit dabei seid, ist das nicht so auch bei euch? Wenn Unrecht begangen wurde, entsteht dieses starke Gefühl in uns, entsteht dieses Gefühl der Rache. Und wie stark es sich entfalten kann, sieht man zurzeit in den Abendnachrichten aus USA. Der Todesfall von George Floyd letzten Monat, genau am 25. Mai, infolge eines gewaltsamen Polizeieinsatzes in Minneapolis in Minnesota, löste Proteste in der ganzen USA aus und sogar in weiten Teilen der Welt. Bei dem Einsatz war der 46-jährige Afroamerikaner George Floyd ums Leben gekommen. Und nachdem ein Video von dem Vorfall bekannt wurde, kam es in über 140 Städten innerhalb und außerhalb der USA zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus. Die Proteste schlugen teilweise in Gewalt um und forderten sogar weitere Todesopfer. Und die Stadt New York und zahlreiche weitere Städte verhängten sogar eine Ausgangssperre und sogar Militär wurde stationiert. Wie brisant und stark unser Verlangen nach Gerechtigkeit ist oder nach Rache und Vergeltung sein kann, zeigt sich allein in der Tatsache, dass in der ganzen Filmindustrie, in der ganzen Zeit der Filmindustrie, 9 Filme entstanden sind, die immer den gleichen Titel tragen, nämlich Die Rache. Und natürlich noch weitere Filme mit ähnlichen Titeln. Und auf einen Titel komme ich gleich noch zurück. Daraus können wir lernen, mit dem Konzept Rache lässt sich sehr viel Geld verdienen. So einen starken Sinn für Gerechtigkeit besitzt der Mensch. Was wir aber im Thessalonicher Brief lesen, muss jeden, der von dieser Gesinnung eingenommen ist, erstaunen. Im folgenden Bibelabschnitt geht es um die Ermahnungen im Gemeindeleben. 1. Thessalonicher 5, Verse 12 bis 22. Liebe Brüder und Schwestern, wir bitten euch darum, all die anzuerkennen, die sich für euch einsetzen. Der Herr hat ihnen die Leitung eurer Gemeinde anvertraut und sie bewahren euch vor falschen Wegen. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und sie besonders achten. Wichtig ist, dass ihr alle miteinander in Frieden lebt. Außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch, und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Ja, wie schnell denken wir daran, Vergeltung zu üben? Wir möchten zu unserem Recht kommen. Wem ist das schon mal so gegangen von euch? Mir zum Beispiel und dir vielleicht auch? Wir sind in unserer Ehre zutiefst verletzt und nun suchen wir nach Genugtuung. Und da sagt uns Gottes Wort durch Paulus im Vers 15, was wir gerade verlesen haben, dass wir auf Vergeltung verzichten sollen. Der mir Leid angetan hat, soll nicht von mir eine entsprechende Quittung erhalten? Nein, Böses muss ich heimzahlen. Er soll seinen Denkzettel bekommen. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Wer bin ich denn, dass ich mir das gefallen lassen muss? Strafe muss sein. Wisst ihr, wer mit der Rache in der Bibel als erstes in Verbindung gebracht wird? Lamech. Es ist Noahs Vater. Und er sagte seinen Frauen in 1. Mose 4, 24, weil er jemanden wegen Verwundungen an ihm tötete, bräuchten seine Frauen nichts zu befürchten. Denn wenn sich jemand zu rächen versuchen würde, würde er Rache nehmen und ihn einfach umbringen. Der Name Lamech bedeutet nämlich kraftvoll. Und so nimmt sich Lamech die Freiheit, nur weil er kräftemäßig überlegen ist, jemanden zu töten. Oder würde sich diese Freiheit nehmen. In alttestamentlicher Zeit galt für Israel das klare Gesetz der Vergeltung. Auge um Auge, und ihr wisst, wie es weitergeht. Genau, Zahn um Zahn. Heute würden wir sagen, wie du mir, so ich dir. Es steht in 2. Mose 21, Verse 24 bis 25. Lesen wir uns das gemeinsam. Dann wird die Strafe nach dem Grundsatz festgelegt, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme. Allerdings, bei diesem Gesetz, bei diesem alttestamentlichen Gesetz, gilt es weder im Alten Testament noch im Neuen Testament nicht darum, von Einzelpersonen angewendet zu werden. Das muss man wissen, das muss man beachten. Es war vielmehr als Maßstab dafür gedacht, damit das gesellschaftliche Zusammenleben funktionieren kann, um gutes Zusammenleben unter den Menschen zu ermöglichen. Darum wurde dieses Gesetz gegeben. Unter den Filmen, die mit Rachegeschichten zu tun haben, wird unter anderem auch diese Geschichte erzählt. Und es ist sogar eine wahre Begebenheit. Es ist die Hatfield und McCoy-Fehde. Eine Fehde ist ein Privatkrieg oder eine Familienfeindschaft. Und diese beiden Familienclans lebten im 19. Jahrhundert in den USA zwischen den Bundesstaaten West Virginia und Kentucky. Und der Familienstreit entzündete sich wegen einem Schwein, das auf einer Weide der Hatfields herumlief, von dem aber die McCoys behaupteten, es sei aus ihrem Stall entlaufen. Vor Gericht machte Bill Staton, der allerdings mit beiden Clans verwandt war, eine Zeugenaussage zugunsten der Hatfields. Und im Juni 1880 wurde Staton von den Brüdern Sam und Paris McCoy umgebracht. Dazu halt nur ein so ein Ausschnitt aus diesem Familienkrieg. Die Hatfield-McCoy-Fehde war ein blutiger Konflikt zwischen zwei Großfamilien, in dessen Verlauf mehr als ein Dutzend Menschen gestorben waren. Der Name der verfeindeten Familienclans oder die Namen stehen bis heute in den Vereinigten Staaten sprichwörtlich für eine lang anhaltende Feindschaft. Wir lachen jetzt vielleicht über diese Dummheit, wie diese Feindschaft zustande gekommen ist. Aber diese wahre Geschichte zeigt uns die zerstörerische Handlungsweise von Vergeltung. Wer Böses mit Bösem vergilt, der fügt nicht nur dem anderen Unheil zu, sondern gleichzeitig auch sich selbst. Und viele Menschen haben sich in jahrelangen Gerichtsverfahren gegenseitig zugrunde gerichtet. Selbst in Gemeinden halten Feindseligkeiten über Jahre an. Es kommt vor. Und auch Schadenfreude ist da nicht unbekannt. Paulus sagt den Thessalonichern, dass sie darauf achten sollen, dass dies in der Gemeinde nicht geschieht. Denn böses Tun kann nie eine Lösung für einen Christen sein. König David ist da uns ein ganz gutes Vorbild. Als er vom König Saul verfolgt wurde, weil er ihn töten wollte, gelang es David so nah an Saul heranzukommen, dass er ihm, während er schlief, einen Zipfel seines Kleides abschneiden konnte. So nah konnte er sich ihm nähern. Und Davids Mitkämpfer sahen darin die Chance für David, seinen Feind endgültig zu vernichten und dann den Thron zu besteigen. David befolgte ihren Rat aber nicht, denn er wollte sich nicht rächen. Er wollte keine Vergeltung üben. Dies hatte er Gott überlassen. Davon lesen wir in 1. Samuel 24, 7. Da sagt David: Der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun. Denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König erwählt. Verzicht auf Vergeltung ist nicht einfach. Wisst ihr, wann es am schwierigsten ist, auf Vergeltung zu verzichten? Genau, am schwierigsten auf Vergeltung zu verzichten ist es dann, wenn man die Gelegenheit auf Vergeltung bekommt. Aber Paulus macht auch gegenüber den Korinthern deutlich, dass man sich viel lieber Unrecht tun lassen soll, als dass Christen miteinander vorweltliche Gerichte ziehen sollen. Und das lesen wir in 1. Korinther 6, Verse 1 bis 7. Wie ist es möglich, dass ihr als Christen eure Streitigkeiten vor Richtern austragt, die Gott nicht kennen, statt die Gemeinde um Rat zu bitten? Wisst ihr denn nicht, dass wir als Christen einmal über die Welt richten werden? Dann müsstet ihr doch auch diese Kleinigkeiten unter euch selbst regeln können. Ist es euch denn nicht bewusst, dass wir sogar die Engel richten werden? Müsstet ihr dann nicht erst recht eure alltäglichen Streitigkeiten schlichten können? Aber ihr lauft damit zu Richtern, die in der Gemeinde nichts zu sagen haben. Ihr solltet euch schämen. Gibt es denn in der ganzen Gemeinde keinen einzigen, der genug Verstand hat, um einen Streit zwischen euch zu schlichten? Stattdessen zieht ein Christ den anderen vor Gericht und verklagt ihn, und das auch noch vor Ungläubigen. Schlimm genug, dass ihr euch überhaupt auf einen Rechtsstreit einlasst. Weshalb ertragt ihr es nicht lieber, wenn man euch Unrecht tut? Und warum nehmt ihr nicht eher Nachteile in Kauf, anstatt auf euer Recht zu pochen? Ganz deutliche Worte von Paulus. Ja, es gibt Selbsterlösungswege, die darin bestehen, Leiden auszuhalten. Die gibt es. Ja, sogar sich selbst Leid zuzufügen, um sich so Gott nähern zu können. Menschen glauben, dass wenn sie an sich selbst Vergeltung üben, können sie vielleicht erlöst werden. Aber beschreibt Paulus in diesem Abschnitt einen solchen Selbsterlösungsweg? Nein, geduldiges Leiden und Aushalten von Unrecht ist nicht ein Weg zur Erlösung. Vielmehr ist es die Lebensweise eines bereits erlösten Menschen. Menschen, die sich ihrer eigenen Verlorenheit bewusst sind, neigen sehr stark zu diesem Lösungsversuch. Sie meinen, so Gott näher zu kommen, sie meinen, ihre Schuld und Sünde dadurch zu überwinden. Sogar Götter und Statuen werden da angebetet. Zum Beispiel die Marienverehrung. Ihr werden besondere Wunderkräfte zugesprochen. Warum gibt Gott uns dieses Gebot und er wiederholt es sogar mehrfach in seinem Wort, wie zum Beispiel in Römer 12, Vers 19? Und überhaupt ist der Römerbrief der Brief, in dem das Wort Gerechtigkeit ganze 66 Mal vorkommt. So oft wie in keinem anderen Buch der Bibel. Und die Antwort liefern uns unsere Gene, da werde ich gleich noch drauf kommen. Römer 12, Vers 19. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil. Denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Schweizer Wissenschaftler für Waldforschung konnten nachweisen, dass Bäume Informationen über Umweltbedingungen an die nächste Generation weitergeben. Dadurch können sich die Nachkommen an schwierige Bedingungen wie etwa Trockenheit oder Nässe besser anpassen als bisher angenommen. Dazu bewässerten Waldforscher bestimmte Waldparzellen über mehrere Jahre unterschiedlich. Und anschließend wurden die Samen der Bäume ausgepflanzt und unter kontrollierten Bedingungen ausgepflanzt. Und der Unterschied war deutlich zu erkennen, wie in diesem Bild zu sehen. Nachkommen von an Trockenheit gewohnten Elternbäumen gediehen mit weniger Wasser klar besser, da sie mehr Wurzelmasse gebildet haben. Das erkennt man rechts im Bild. Bei genügender Wasserversorgung lag jedoch der Nachwuchs der Eltern von bewässerten Flächen vorn, da sie mehr Nadeln produziert hatten. Das ist hier links im Bild. Das Bild ist ein bisschen überbelichtet, merke ich gerade. Und diese Entdeckung wurde durch das Max-Planck-Institut als Sensation bezeichnet. Die DNA besitzt Methylgruppen, die man bis dahin als sogenannte Schrott-DNA bezeichnet hat. Man sagte, das sind Überbleibsel von der Evolution. Inzwischen weiß man, dass diese Methylgruppen keinesfalls funktionslos sind. Sie sind vielmehr die Steuerzentrale der Gene. Das genetische Potenzial ist bei allen Individuen gleich. Und dank dieser Methylierung weiß das Erbgut, welche Gene dem Überleben dienlich sind. Bei Menschen verändern prägende Erlebnisse, zum Beispiel ein Trauma oder Gewalterfahrungen oder der Lebensstil überhaupt, eine positive oder negative Lebenseinstellung, diese Methylierung, also diese Genomsteuerung. Und dass der Lebensstil eines Menschen genetische Auswirkungen hat, galt vor noch gar nicht so langer Zeit als völlig ausgeschlossen. Heute können Forscher zeigen, dass die körperliche und die geistige Verfassung eine große Auswirkung nicht nur auf das eigene Leben hat, sie verändert die Gene durch die Methylierung und hat damit Auswirkungen auf nachfolgende Generationen. Und Tierversuche haben gezeigt, es funktioniert bis in die vierte Generation. Wir sind dazu geschaffen worden, um Gutes zu tun. Und deshalb sollen wir uns nicht rächen. Aus biblischer Erkenntnis oder aus biblischer Sicht sind diese Entdeckungen nicht überraschend. Die Bibel spricht schon lange davon, dass das geistliche Leben Auswirkungen bis in die vierte Generation hat. Es gibt darüber einige Verse, wo die Bibel das berichtet. Ich nenne uns nur einen Abschnitt aus 5. Mose 5, Verse 9 bis 10. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder. Bring ihnen keine Opfer dar. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über Tausende von Generationen erfahren. Ja, die Erforschung der Genetik hat gezeigt, dass der Mensch vor allem ein geistiges Wesen ist. Und einer der führenden Genetiker aus der Universität Montreal, es ist der Professor Moshe Süff, es ist ein Jude, erkennt darin die geistige Dimension des Menschen. Und er sagt dazu: Wir schauen der persönlichen Verantwortung ins Gesicht. Der Mensch und nur der Mensch kann als geistiges Wesen ein transzendentes Leben führen, ein Leben, in welchem die Realität, dass es Gott gibt, anerkannt wird, dass man ein von Gott geschaffenes und geliebtes Wesen ist und dass man sich zu dieser Realität positiv verhalten und positiv gestimmt sein kann. Ja, das beste Beispiel für diese Gesinnung ist Jesus Christus selbst. Wie viel Unrecht musste er ertragen? Sein Beispiel ist für uns Vorbild für das rechte Verhalten. Er, der die Möglichkeit der Rache und Vergeltung gehabt hätte, machte davon keinen Gebrauch. Er ließ sich verspotten und schlagen. Er ließ sich foltern und kreuzigen. Und in Jesaja wird über Jesus Christus vorausgesagt, und zum Teil haben wir gerade auch von Willi darüber etwas gehört, Jesaja 53, Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er erduldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird. Hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Auch Petrus nimmt Jesus als Vorbild für unser Verhalten und schreibt in 1. Petrus 1, Verse 20 bis 23: Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er Christus zu diesem Opfer bestimmt. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gegeben. Deshalb setzt ihr jetzt euer Vertrauen und eure ganze Hoffnung auf Gott. Ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihr gehorcht. Dadurch seid ihr innerlich rein geworden und befähigt, einander aufrichtig zu lieben. Handelt jetzt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Ihr seid ja neu geboren worden und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenkten. Nein, Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der Same, der neues, unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. Gar keine einfache Aufforderung, die uns Gott in seinem Wort gibt, nicht wahr? Aber wollen wir als Christen in dieser Welt so leben, wie Gott es möchte, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als dieses Gebot sehr ernst zu nehmen. Jesus Christus ist der Grund, warum wir uns nicht rächen sollen. Durch seinen Tod hat er Vergeltung bereits erwirkt. Hören wir noch auf das, was Jesus dazu selber sagt, in Matthäus 5, 43 bis 48, und dann komme ich zum Schluss. Er sagt: Es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen, und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Amen.